Herzlich willkommen zur 77. Folge des Mana-Entzug-Podcasts. Ich bin der Jakob und beim Mana-Entzug-Podcast geht es um Magic the Gathering mit Fokus auf Commander. Ich hoffe, ihr hattet wieder eine wunderschöne Woche, wie jede Woche. Und ich habe auch eine wunderschöne Woche gehabt und habe heute einen wunderschönen, wundernetten Gast dabei. Und zwar den lieben Sebastian von Innistrad Inn. Herzlich willkommen.
Hallo Jakob, schön, dass ich dabei sein darf.
Ja, auf jeden Fall. Freut mich total, dass du die Zeit gefunden hast, denn wir kennen uns eigentlich schon relativ lange, würde ich sagen. Nur so quasi ein bisschen über YouTube, denn du hast ja auch einen Podcast dazu, ja?
Genau, zusammen mit Niklas haben wir, wie du schon gesagt hast, den Podcast Innistrad Inn. Uns gibt es schon ein bisschen, ja, schon ein paar Jahre. Und du hast ja bei uns ein Gewinnspiel gewonnen und so sind wir damals auf dich aufmerksam geworden.
Ja, das ist echt witzig. Ich hatte viel nach anderen Content-Creatern gesucht, also auch so überall möglich, wo man halt finden kann. Und dann bin ich auf euch gestoßen, habe dann halt mitgemacht, ohne mir was dabei zu denken. Und dann schrieb mir irgendjemand, glaube ich, jemand anderes über Instagram, hey, du hast bei Innistrad Inn gewonnen. Ich so, was? Ich habe bei Innistrad gewonnen. Und dann haben sie mir geschrieben, dann habe ich einen Dominaria Remastered Collector Booster, glaube ich, gewonnen. Genau. Sehr, sehr schön. Heute gibt es auch was zu gewinnen, aber dazu müsst ihr bis zur Endphase dranbleiben. Bis wir soweit kommen, ist es wieder die Startphase und ich habe, wie gesagt, den Gast dabei. Und ich möchte immer, wenn ich einen neuen Gast dabei habe, ihn auch ein bisschen besser kennenlernen. Deswegen wollte ich dir die Frage stellen, Sebastian, wie alt bist du, woher kommst du, was machst du so beruflich?
Ja, ich bin 34 Jahre jung, lebe mit meiner Familie zwischen Minden und Bielefeld, falls das irgendjemandem was sagt. So Minden ist so der Ort oder das ist die Stadt, wo wir uns immer zum Magic-Spielen treffen. Da ist unser LGS, der Skyracer. Liebe Grüße gehen raus und da treffen wir uns jeden Freitag zum Magic spielen, Modern Pioneer und ganz, ganz viel Commander. Zwischendurch draften wir auch mal und beruflich arbeite ich als Kindergartenleitung im evangelischen Kindergarten.
Oh, sehr spannend. Jetzt habe ich schon tatsächlich ein paar Leute da gehabt, die im Bildungssektor arbeiten. Ich vermute mal, im Kindergarten ist es noch zu früh für Magic wahrscheinlich.
Ja, doch, auf alle Fälle. Man muss ja auch bedenken, dass das Spiel, glaube ich, FSK 13 ist.
Es ist sogar FSK, stimmt, das ist FSK 13, das heißt, es geht gar nicht. Und ich finde es wirklich auch spannend, in welchen verschiedensten Bereichen die Leute arbeiten. Das ist immer sehr, sehr, finde ich einfach super. Und wie bist du dann dazu gekommen zum Content Createn? Das würde mich mal interessieren. Du hast gemeint, ihr macht das schon ein paar Jahre. Wie ist es dazu gekommen?
Das war tatsächlich die Idee von Niklas. Mhm. Während Corona haben sich unsere Magic-Aktivitäten halt stark auf Spelltable begrenzt, aber irgendwie hatten wir Lust, noch so ein bisschen mehr zu machen und halt auch einfach so ein bisschen, ja, einfach wieder über Magic zu quatschen und sowas alles. Und Niklas hat dann die Idee gehabt, das auch per Mikrofon zu machen, das dann im Internet hochzuladen. Und so ist dann unser Podcast entstanden. Und wir sprechen eigentlich so generell allgemein über Magic, auch viel über Commander. Da wir beide aber leidenschaftliche Modern-Spieler sind, machen wir auch mal gerne Ausflüge ins Modern-Format oder auch mal in Pioneer oder wir quatschen über alles Mögliche, machen irgendwelche Rückblicke, irgendwelche Ausblicke, reden über Sets, unsere Top-Karten und. Also wir versuchen wirklich möglichst viel abzudecken und alles irgendwie anzubieten, ne? Alles so ein bisschen.
Ich finde es immer ganz spannend, bei euch zuzuhören, vor allem wenn es um so Turnierformate geht, wo ich jetzt nicht so tief drin bin. Ne? Ich mache eher wirklich nur den Fokus auf Commander. Dann vor allem Modern zu hören, was gerade so das Meta ist, was für Decks gerade gut sind, das ist immer echt ganz spannend. Deswegen kann ich auch jeden Zuhörenden und Zuhörende alle mal sagen, schaut mal bei euch vorbei. Komme aber später noch dazu, wo man euch finden kann. Finde ich sehr, sehr cool. Und ihr macht es jetzt seit ein paar Jahren und das Schöne dabei ist, es läuft eigentlich seit, ich glaube, ihr macht mal regelmäßiger, mal unregelmäßiger, aber eigentlich immer wieder kommt was raus, eigentlich eine ganz schöne Sache.
Genau, also wir haben halt so diese klassischen Sommer- und Winterpausen, wenn Niklas im Urlaub ist, dann bin ich im Urlaub, hin und wieder ist auch mal einer von uns beiden krank, dass wir nicht aufnehmen können, oder du hast halt irgendwas mit der Familie oder sowas, wir versuchen wirklich schon im Zwei-Wochen-Rhythmus was rauszuhauen, das klappt nicht immer. Aber manchmal sind wir auch so produktiv, dass wir jede Woche was raushauen können. Mhm. Von daher, ich glaube, wir sind jetzt auch ungefähr annähernd so viele Folgen wie du. Ich glaube nicht ganz 77, aber so ein, die genaue Zahl habe ich jetzt nicht im Kopf, müsste ich nochmal nachgucken.
Ja, ich glaube auch so um den 70er irgendwas. In den 70ern, ja. Sagen wir es mal so. Ja, ja, ja. Ich finde es cool. Wie gesagt, ich bin dann immer froh, wenn ich mal was von euch wieder hören kann. Und wenn du sagst, du spielst Modern, dann wirst du ja auch wahrscheinlich schon eine längere Zeit Magic spielen. Wie lange spielst du schon Magic?
Boah, ich bin damals, glaube ich, ganz klassisch angefangen, wie jeder auch, während der Realschulzeit. Das war bei mir zu Aufmarsch und Legion. Hab damit Kamigawa aber wieder aufgehört, weil naja, es ist halt auch so eine Taschengeldfrage gewesen. Und da habe ich es einfach sein gelassen. Und bin dann irgendwann wieder, als ich so mit 18 angefangen habe, Geld zu verdienen, bin ich dann wieder eingestiegen. Und das war dann so um die Zeit herum, wo so der letzte Alara-Block war. Dann kam ein Core-Set, aber ich kann nicht mehr sagen, welches. M12, M13 oder so. Und mein erstes Pre-Release war dann das Original Zendika. Also der Zendika World Wake Rise of Zeldrazi-Block. So, das war der erste richtige Block, den ich damals gespielt habe.
War das ein sehr krasser Block?
Schon, weiß gar nicht. Ja, das war auch ein sehr value-hafter Block und doch, es hat schon viel Spaß gemacht damals und man hat in der Zeit viel mitgemacht, so die Geburtsstunde von Commander hat man erlebt, die Geburtsstunden von Modern und Pioneer hat man erlebt, das, man hat Extended damals noch gespielt, also das war schon andere Formate, lustige Formate, schöne Formate auch.
Ja, sehr cool. Das heißt, du bist auch schon seit Anfang an dabei bei Commander oder hast du das erst noch mal beobachtet? Okay.
Nee, also mein erstes Commander-Deck war tatsächlich das Precon von Karador und der Ghost Chieftain und dann glaube ich, das habe ich immer auseinandergepflückt, weil es mir keinen Spaß gemacht mehr hat. Und mein zweites Commander-Deck, was ich jemals gebaut habe, das habe ich ja immer noch, das ist Marad, Wille der Wildnis. Und das existiert nach wie vor, seit keine Ahnung wie vielen Jahren jetzt.
Sehr schön. Cool. Ja, ich glaube, jeder hat irgendwie so, oder die meisten haben vielleicht so ein Deck, was sie seit jeher zusammengebaut gelassen haben, wie ich zum Beispiel auch mein Brudiclad-Deck. Das ist halt einfach das längste und älteste gebaute Deck. Ja, wundercool. Sehr schön. Freut mich. War sehr schön, mal dich ein bisschen besser kennenlernen zu dürfen. Aber heute haben wir noch ein anderes Thema am Start. Und zwar geht es heute um die 10 besten Karten aus Outlaws von Thunder Junction. Ist auch sehr schön, dass es ein denglischer Name im Deutschen quasi ist, weil das heißt nicht die, wie heißt der, die übersetzt dann, dazu kommen wir gleich noch.
Die Gesetzlosen.
Gesetzlosen, genauso, die Gesetzlosen von Thunder Junction. Aber kann ja auch mal so sein. Und bevor wir auf die besten 10 Karten eingehen, also wir haben uns jeweils 5 Karten rausgesucht, wollen wir erstmal über die Mechaniken von dem Set sprechen. Es gibt wieder ein paar neue Mechaniken und vor allem auch bewerten, ob die für Commander tauglich sind oder nicht oder ob die sehr speziell sind. Und da können wir gleich anfangen mit der ersten. Das sind die Gesetzlosen. Danke, das sind die Outlaws. Gerade entfallen. Ja. Und am besten kann man es erklären an einer Karte. Und zwar verwegene Bande zum Beispiel. Die kostet 2 und schwarz. Das ist eine Verzauberung und sagt, wenn die verwegene Bande ins Spiel kommt, erzeuge einen 1-1 roten Söldner Kreaturenspielstein mit Tappen. Eine Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst, erhält +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Aktiviere diese Fähigkeit in der Hexerei. Und immer wenn ein Gesetzloser, und da haben wir das, den du kontrollierst, stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und du erhältst einen Lebenspunkt. Und das teilt sich dann auf in die Kreaturentypen, also die Gesetzlosen sind Assassinen, Hexenmeister, Piraten, Räuber und Söldner. Ja, was hältst du von dieser Mechanik, Sebastian?
Ich glaube, im Commander kommt die nur Ding zum Einsatz. Mhm. Und zwar in dem, wenn man das sich das Precon geholt hat, das Mardu Precon, also das Rot-Weiß-Schwarze mit der neuen Olivia. Mhm. Weil da hast du halt dieses Outlaw-Thema im Deck. Die Olivia sagt ja aus, ne, immer wenn einer oder mehrere Outlaws, die du kontrollierst, Kampfschaden zu einem Spieler machen, dann kriegst du halt einen Treasure-Token. Und du kannst für 3 Mana 2 Treasure-Token opfern und dann kannst du 2-1-1-Marken auf alle deine Kreaturen legen. Und da hast du halt diese Outlaw-Mechanik. Ich glaube, ansonsten eher weniger, dass sie relevant wird. Also du musst dann schon so ein Outlaw-Tribal-Deck spielen. So ein bisschen erinnert mich das an diese Party-Mechanik.
Ja, mich auch, ja. Aber ich find Party tatsächlich nicht so geil irgendwie, weil die Effekte, die da funktionieren, sind meistens so, wenn du wirklich alle 4 Kreaturentypen hast, oder dann ist es am besten. Ja. Und da hast du halt immer den Effekt, sobald du halt den Kreaturentyp hast, jetzt in dem Fall, dass jeder Gegner ein Leben verliert und man selber einen bekommt, Ich denke auch, dass es nischig ist. Ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Assassin's Creed Universes Beyond nochmal spannend werden kann, weil Assassinen sind ja Outlaws.
Stimmt,
Das
ja.
heißt, an der Stelle hat
In
man
Black
vielleicht ein.
Flag gab es so ein paar Piraten.
Naja, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht ja eine interessante Zusammenspiel haben könnte, vielleicht noch. Ich weiß gar nicht, wie viele neue Karten in diesem Zwischenset sein werden. Ich glaube, so um die 100 oder so. Könnte auf jeden Fall spannend sein, aber ich denke auch, das ist eher eine nischige Sache, da wird man eher kreaturentypisch darauf schauen müssen. Magst du denn die nächste Mechanik vorstellen?
Aber selbstverständlich. Und ja, da sind wir eigentlich schon bei einem Verbrechen begehen, commit a crime. Und zwar haben wir da irgendwelche Effekte, die ausgelöst werden, wenn wir ein Verbrechen begehen. Und unter einem Verbrechen begehen verstehen wir es, wenn wir einen Gegner, Karten unseres Gegners in seinem Friedhof oder etwas, was unser Gegner kontrolliert, als Ziel bestimmt. Klassisches Beispiel ist sowas wie ein Doomblade auf seine Kreatur, eine Inquisition von Kozilek und wir gucken uns seine Handkarten an oder wir schicken irgendeine Karte aus seinem Friedhofsexil. Das sind alles Verbrechen, die wir halt begehen können während des Spiels. Das hört sich schon ein bisschen rabiat an.
Irgendwie schon, ja. Vor allem, wenn man bedenkt, das Neutralisieren eines Zaubers ist auch ein Verbrechen, denn das
Ja,
ist auf dem
aber
Stapel.
eigentlich ist das doch alles Notwehr.
Eigentlich schon. An der Stelle ist es sogar fraglich zu sagen, Cyclonic Rift Overload ist kein Crime, also kein Verbrechen, während wenn du es auf ein Ziel machst, ist es ein Verbrechen.
Ja, das stimmt. Und
Ja.
aber Boardwipes sind dann ja auch kein Verbrechen, weil
Ja.
Boardwipes zielen nicht an.
Genau.
Das sind ja alles globale Effekte. Also globale Effekte sind keine Verbrechen,
Ja.
aber Single oder Target Removal ist dann schon ein Verbrechen.
Ja, das erschließt sich mir nicht ganz an der Stelle. Ich würde sagen,
Ja.
Cyclonic Rift Overload ist auf jeden Fall ein größeres Verbrechen, als einfach eine Kreatur zu bouncen. Aber genau, das ist die Mechanik finde ich spannend, weil es gibt tatsächlich ein paar wenige Ausnahmen, die sagen, dass man das nur einmal im Zug machen darf. Beispiel mit Giza, die Grabweckerin, die ist eine 3-Mana, 2 schwarz, 4-4 legendäre Kreatur, Mensch, Hexenmeister, hat selbst Abwehr 2 und 2 Lebenspunkte bezahlen, Skelette und Zombies, die du kontrollierst, erhalten plus 1 und haben Bedrohlichkeit. Und immer wenn du ein Verbrechen begehst, erzeuge 2 getappte 2-2 blaue und schwarze Zombie-Räuber-Kreaturen-Spielsteine. Diese Fähigkeit wird nur einmal pro Zug ausgelöst. Es gibt aber auch andere Karten, die das. Die Klausel glaube ich nicht haben, vielleicht ganz wenige oder so. Und das Schöne ist, es gibt so gewisse Kombos, womit du durchgehend jemanden als Ziel wählen kannst und dann dauerhaft Crimes begehst.
Ja, das ist ja gerade so, wenn man man spielt den Skorpiongott ist der rot-schwarze. Wie hieß nochmal der blau-schwarze Gott aus
Scarab?
Amonkhet?
Scarab Gott?
Der Scarab-Gott, genau.
Hm.
Da kannst du ja auch Instant Speed Kreaturen aus dem Friedhof deines Gegners ins Exil schicken. Das heißt, du kannst Instant Speed ein Verbrechen begehen.
Oh ja.
Wenn du genug Mana zur Verfügung hast, kannst du in jedem Zug, also sprich in deinem Zug und in jedem Zug deiner Gegner ein Verbrechen begehen und dir dann mit Gissa insgesamt 4 Token machen.
Das stimmt ja. Es gibt sogar noch eine einzige Karte, die werde ich wahrscheinlich in der Woche drauf auch noch besprechen, weil ich den Commander an sich auch ganz cool finde, die immer ein Verbrechen begehen können für 2 Leben. Zum Beispiel gibt es den Hexen, der Parasit. Kostet ein. Mana ist eine Artefaktkreatur, Insekt hat 1/1 und für X und Phyrexianisch schwarz entferne bis zu X Marken von einer bleibenden Karte deiner Wahl. Für jede auf diese Weise entfernte Marke erhält der +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Könntest du für 2 Leben in jedem Zug so 2 Zombies machen auch. Natürlich dann richtig hart aber eskalieren, ja. Aber ich finde die Mechanik eigentlich relativ spannend für Kommando. Ich denke, die ist auch relativ spielbar und man kann darauf gut aufbauen. Was denkst du?
Ja, doch, also gerade sowas wie die Gießer zum Beispiel, die ist halt super in einem Zombie-Tribal-Deck. Ich glaube, da ist auf jeden Fall Potenzial vorhanden. Jedenfalls mehr als bei den Gesetzlosen.
Oh ja, das denke ich auch.
Auch
Also
wenn die meistens die sind, die die Verbrechen begehen.
das stimmt, ja. Ja, nee, ich finde die Mechanik auch ganz gut. Ich denke, die ist auch spielbar. Regeltechnisch war das immer so ein bisschen die Geschichte, dass man genau weiß, nur ein Gegner, ein Zauberspruch oder eine Fähigkeit, die ein Gegner kontrolliert, das ist natürlich auch, also alles, was er kontrolliert, ein Permanent oder eine Karte aus dem Friedhof, wie du sagst. Wenn man das dann weiß, dann ist man für das Verbrechen auf jeden Fall am Start. Eine weitere Mechanik, die noch neu ist, heißt Exzess auf Deutsch oder Spree auf Englisch. Und da würde ich es an der Karte mal erklären, das finaler Showdown, also das heißt auf Deutsch so, für ein weißes, und es hat noch so ein Plus über dem Mana-Symbol, wo man es zaubern kann, ist ein Spontanzauber und hat Exzess. Das heißt, bestimme eines oder mehrere als zusätzliche Kosten. Das heißt, man muss mindestens eines auswählen. Und zwar für ein weiteres Mana sagt das, alle Kreaturen verlieren alle Fähigkeiten bis zum Ende des Zuges. Für ein weiteres Weißes könnte man noch den Modus wählen, bestimme eine Kreatur, die du kontrollierst. Sie erhält Unzerstörbarkeit bis zum Ende des Zuges oder für drei und zwei Weiße noch zusätzlich zahlen, zerstöre alle Kreaturen. Finde ich eigentlich eine sehr, sehr witzige Mechanik an sich. Also es wirkt ein bisschen wie Kicker oder so eine
Ist
Art Kicker.
nicht alles wie Kicker?
Aber ich finde es halt cool, diese Flexibilitäten. Ich kann mir vorstellen, manche der Karten werden so gut sein, dass man sie auch bedenkenlos spielen kann, Commander. Oder?
Ja, absolut. Also gerade so die Exzesskarten, da kommen wir später auch nochmal zu, wenn wir unsere Top-Karten reden. Finde ich super. Du hast jetzt den finalen Showdown gezeigt, da muss man auch dran denken, dass Karten, also wenn man jetzt wirklich sagt, man hat wirklich echt viel Mana und man kann alle drei Modi bestimmen, dass Karten immer von oben nach unten abgearbeitet werden. Das heißt, wenn du zahlst ein Mana für die Karte, dann das zweite Mana, das dritte Mana und dann zahlst du nochmal fünf Mana rein, also du bezahlst die kompletten acht Mana, dann verlieren zuerst alle Kreaturen alle Fähigkeiten bis zum Ende des Zuges. Dann darfst du dir eine Kreatur aussuchen, die Unzerstörbarkeit erhält und dann werden alle Kreaturen zerstört. Alternativ hast du auch für 6 Mana einen Instant Speed Board Wipe, was halt auch super stark ist.
Ja, genau. Das habe ich mir auch gedacht. Also einfach ein Boardwipe zu haben in Instant Speed, das ist auch. Es gibt zwar ein paar, die das können, aber nicht viele, glaube ich.
Ne.
Ja, fand ich auch ziemlich gut. Ich denke mal, die Mechanik wird auf jeden Fall Spiel sehen zu einem gewissen Grad. Also vor allem die guten Karten. Dazu kommen wir ja später natürlich noch, wie du es schon gesagt hast. Und ja, sehr nette Mechanik. Dann haben wir noch zwei weitere aus dem Set. Magst du die nächste noch vorstellen?
Genau, also wir haben Vehicles at Home, nein, wir
Quasi.
haben Reittiere und Aufsatteln. Du hast jetzt als Beispiel den gezähmten Aryx mitgebracht. Das ist eine 3-1 für ein generisches, ein weißes. Das ist eine Katze, Bestie, Reittier, also ein neuer Kreaturentyp. Immer wenn der gezähmte Aryx gesattelt angreift, erhält er Erschlag bis zum Ende des Zuges, Hellsicht 1. Und dann hat die Karte halt noch Aufsatteln 2. Das lässt sich halt ganz gut mit dem Bemannen oder auf Englisch Crew vergleichen. Aufsatteln 2 tappst du eine beliebige Anzahl anderer Kreaturen, die man kontrolliert und die zusammen Stärke 2 oder mehr haben. Und dann zählt dieses Reittier als gesattelt bis zum Ende des Zuges. Und wenn die Reittiere gesattelt sind, hast du halt nochmal zusätzliche Effekte, wenn sie angreifen.
Genau.
Deswegen. Und weil sonst kennt man das ja nur von Vehikeln, also von den Fahrzeugen, dass du sie bemannen kannst, damit sie dann von Artefakten zu Artefaktkreaturen sind. Hier ist es jetzt halt so, die Kreaturen sind schon Kreaturen, das heißt, sie können so oder so angreifen. Wenn du sie aber, jetzt hätte ich fast gesagt, wenn du sie bemannst, nein, wenn du sie aufsattelst, dann haben sie halt noch bessere Effekte beim Angreifen.
Ja, ich find die Mechanik irgendwie so, die passt fürs Set. Fürs Flair passt die mega gut. Ich denke, nur für Commander ist die eher unbrauchbar. Ich weiß auch nicht.
Ja, für mich ist das eher so eine
Mechanik.
Limited-Mechanik, dass du im Late-Game noch was mit deinen kleinen Kreaturen anfangen kannst.
Das stimmt, ja. Ich denke, dafür ist auch gedacht in dem Set halt, ne, das ist jetzt keine neue Mechanik, die irgendwas brechen wird. Ich bin gespannt. Ich werde wahrscheinlich auf Pre-Release gehen, auf Two-Headed Giant, und bin gespannt darauf, ob ich die Mechanik dann auch spielen werde. Aber ich denke mal, für Commander an sich ist jetzt eher so. Also da müsste die Karte schon verdammt gut sein, dass man sich das überlegt. Aber meistens denke ich mal, glaube ich eher nicht,
Ja,
dass man die spielt.
so ein paar sind da, glaube ich, ganz gut mit dabei. Also da gibt es ja, glaube ich, dieses eine rote Pferd, was irgendwie einen Token-Copy macht von
Stimmt,
der
ja.
Kreatur, die sie
Aufsattelt.
aufgesattelt hat.
Ja, genau, stimmt. Ich glaube, so eine
Ja.
legendäre Kreatur, glaube ich sogar. Ja.
Ja.
Könnte man als Commander spielen, ja.
Calamity. Galloping Inferno heißt sie auf jeden Fall auf Englisch.
Ja, ich blende sie auf jeden Fall ein. Da können sich die Leute das nochmal genau anschauen. Ja, also vielleicht einzelne Karten, aber ich sehe jetzt irgendwie nicht, dass das
Und das
eine.
Gitrogenmonster, das kann man jetzt auch reiten. Also Vitalia schon
Stimmt.
in Multiverse Legends.
Jetzt, wenn es Talia schon gemacht hat, darf jeder mal ran, ne?
Genau.
Spaß. Ja, nee, aber ja, ich finde die Mechanik halt so nischig, deswegen. Aber ich bin gespannt, was vielleicht die Zuhörenden denken. Wenn, denkt ihr, es ist eine gute Mechanik, schreibt es auf jeden Fall mal in die Mechanik. In die Kommentare, nicht in die Mechanik. Ja, und dann haben wir noch eine letzte neue Mechanik. Die mag ich dann vorstellen, glaube ich. Ne? Du hast die letzte vorgestellt. Und zwar aushacken heißt es auf Deutsch und auf Englisch heißt Plot. An Beispiel der Karte Planung des Raubzugs für 2 und 2 Blau ist eine Hexerei. Sagt einfach Wende überwachen 3 an, falls du keine Karten auf deiner Hand hast, ziehe dann 3 Karten. Und überwachen 3 heißt, man schaut die obersten 3 Karten an, kann entscheiden, ob du zurück auf die Bibliothek gehen oder in den Friedhof. Und dann gibt es noch Aushecken für 3 und Blau. Du kannst diese 3 und Blau bezahlen und diese Karte aus deiner Hand ins Exil schicken. Wirke sie in einem späteren Zug wie eine Hexerei, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Spiele aushecken wie eine Hexerei. So ein bisschen wie Fortell oder Vorherbestimmen aus Kaldheim, würde ich
Ja,
sagen.
das war auch mein erster Gedanke.
Der einzige Unterschied ist eigentlich nur, dass man sie offen ins Exil schickt, wenn ich es richtig sehe. Also der Gegner weiß, was du hast. Und das andere ist natürlich, dass du das nur in Hexereigeschwindigkeit wirken kannst. Das heißt, wenn das jetzt irgendein Spontanzauber wäre, müsstest du es, also gibt es wahrscheinlich nicht, aber du kannst es nur in deinem nächsten Zug spielen im Prinzip. Ja, es ist eine interessante Mechanik. Ich habe jetzt keine von den Plotkarten oder Aushackenkarten gesehen, wo ich sage so, okay, die ist echt spielbar, richtig gut. Vielleicht in Kombination mit bestimmten Commandern ganz nett, aber ja, was denkst du von der Mechanik?
Ich muss gerade überlegen, ob man die wirklich verdeckt, also ob man die wirklich offen ins Exil schicken muss, weil sie kommt ja aus einer Zone, die den Gegner eigentlich nicht kennt.
Müsste dann verdeckt dabei stehen. Ich kann mal ganz schnell nochmal
Ja.
eine Karte raussuchen mit Fortell.
Fortell geht nämlich auch nicht offen ins Exil. Fortell
Genau.
ist auch geheim
Bei
quasi.
Fortell steht dabei, während deines Zuges kannst du 2 bezahlen und diese Karte aus deiner Hand verdeckt ins Exil schicken.
Okay.
Wirke sie in einem
Okay, aber dann.
späteren Zug für ihre Vorbestimmungskosten. Also die
Und dann weiß
Karte.
der Gegner ja im Prinzip, was auf ihn zukommt. Macht die
Yes.
Mechanik an sich ja schon ein bisschen schlechter.
Ja, genau. Ich finde die auch nicht so gut, ehrlich gesagt. Also dadurch,
Ja.
dass das halt der Gegner sieht, was du hast, ist es halt, ja, I see it coming. Also dann kann man die Karte Saw it coming foretellen und den Gegner
Ja.
countern. Ja, also
Ja.
ich finde sie wahrscheinlich für Limited ist so gut, damit du deine 2 Zauber pro Zug wirken kannst. Da gibt es so ein paar Karten, die drauf triggern, denke ich mal.
Ja.
Habe ich gesehen. Aber ich denke, für Commander ist die jetzt, habe jetzt keine gesehen, wo ich dachte, oh krass, die ist richtig gut.
Nein, oft hast du da auch so, dass du versuchst damit, ich sag mal, so ein bisschen Mana zu cheaten. Also, dass du jetzt 2 Mana ausgibst, um dann in einem anderen Zug dann, ich sag mal, den Effekt zu kriegen, ohne Mana auszugeben, ne?
Das
Um
stimmt.
dann halt, ich sag mal, irgendwie einen Counterspell zu ziehen oder dass du noch was nachlegen kannst, wenn da irgendwie ein Counterspell gekommen ist.
Ja. Wie gesagt, wenn man so, es gibt vielleicht die Möglichkeit, dass man es dann schon spielen kann. Es gibt einen Commander, der das vielleicht bevorzugt, aber ich würde sagen, für Commander ist das jetzt nicht so die krasseste Mechanik. Ja, das sind so die neuen Mechaniken aus dem Set. Es gibt tatsächlich noch ein neues Minispiel von den Commander-Decks tatsächlich, das so ein bisschen ist wie, weiß nicht, ob es schon mal sowas in der Art gab. Also ein Minispiel, was man noch zusätzlich spielen kann, wie Plane Chase on top quasi. Also man hat die Möglichkeit, Kopfgelder zu spielen als zusätzlichen Modus. Und das funktioniert so: Man hat im Prinzip vor dem Spiel einen Stapel von mindestens 6 Karten, die Kopfgeldkarten sein müssen. Und die werden in einen verdeckten Haufen gemischt und deckt vor dem Beginn des dritten Zugs des Startspielers die oberste Kopfgeldkarte auf. Und dann kann man in seinem eigenen Zug das aufgedeckte Kopfgeld beanspruchen und die Belohnung einsammeln. Da gibt es eine bestimmte Aufgabe, dazu kommen wir gleich noch. Und vor jedem weiteren Zug wird, falls derzeit kein Kopfgeld aushängt, die nächste Kopfgeldkarte aufgedeckt. Das heißt, wenn einer das dann sich geholt hat, dann wird die nächste aufgedeckt. Falls aber der Kopfgeldstapel leer ist, dann wird der wieder reingemischt und alle beanspruchten Kopfgelder wieder reingetan, damit man wieder von vorne starten kann. Und falls das Kopfgeld im vorigen Zug nicht beansprucht wurde, erhöhe die Belohnung auf die nächste Stufe. Und die Belohnungen sind beim ersten Mal kriegt man einen Schatz, beim zweiten Mal 2 Schätze, beim dritten Mal einen Schatz oder eine Karte. Nee, 2 Schätze oder eine Karte. Und beim vierten 2 Schätze und eine Karte. Und da gibt es dann so ein Kopfgeld wie von Alyssa Sterling, Eintreiberin, zu Beginn eines Endsegments. Und falls einem Spieler, der bei Zugbeginn die meisten Karten auf der Hand hatte, Gleichstand genügt, in diesem Zug Kampfschaden zugefügt wurde, hol dir deine Belohnung. Also, es boostet so ein bisschen das Spiel, indem man halt mehr Schätze bekommt in den meisten Fällen und ein bisschen mehr Mana hat. Ich denke, das ist eine ganz witzige Mechanik. Ich weiß noch nicht, ob ich es oft sehen werde. Denkst du, das ist eine
Glaube ich.
lustige Ergänzung, oder?
Es ist halt so ein lustiges Subgame, sag ich mal. Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre sowas wie man auf den Commander-Partys im LGS spielt. Da ist ja manchmal auch irgendwelche Aufgabenkarten, wo du dann irgendwelche zusätzlichen Effekte kriegst. Also bei Herr der Ringe war das damals so, wenn du deinen Commander gespielt hast, dann hast du irgendwie deinen Ring-Counter erhöht und dann durftest du, wenn du deinen Ring-Count irgendwie auf 3 war, eine Karte ziehen und so irgendwas machen, ne? Also das weiß ich nicht. Planeswalt ist noch ein bisschen was anderes. Also finde ich persönlich, ich finde Planeswalt super cool, ich spiele das total gerne. Das ist halt einfach nur so, vielleicht hilft es so ein bisschen bei Threat Assessment. Weil, ne, die Lysa sagt ja aus, zu Beginn des Endsegments, und falls Spieler mit den meisten Karten auf der Hand Kampfschaden zugefügt worden ist, holst du eine Belohnung. Es animiert dich dazu, ich sag mal, auf den Spieler zu gehen mit den meisten Handkarten, der eventuell in der Situation auch schon das stärkste Board hat. Manchmal hast du es aber auch, dass Spieler die meisten Handkarten haben, weil sie auf 3 Ländern auch so hängen geblieben sind und nichts ausspielen können und deswegen eine volle Hand haben. In dem Fall ist es halt so ein bisschen auf die Schwachen draufgehen.
Ja, stimmt.
Aber wenn du irgendwie so einen Control-Spieler hast, der immer fa fast immer 7 Karten auf der Hand hat, dann animiert dich das dazu, auf den Spieler zu gehen, so nach dem Motto, okay, ich greife den jetzt an, dann mache ich ihm irgendwie 2, 3 Schaden und dann kriege ich am Ende des Zugs einen Treasure-Token.
Ja, es ist. Ich find's lustig, mal auszuprobieren, aber ich würde mal sagen, wahrscheinlich ist es so. Ich probiere es einmal aus und dann wahrscheinlich nicht mehr. So wird es wahrscheinlich sein. Und bevor wir jetzt in die Top 10 Karten reingehen, sprechen wir noch mal ganz über die Set-Symbole, beziehungsweise die Sets, die wir drin haben. Denn es ist ein bisschen verwirrend. Es gibt insgesamt 5 Set-Symbole in diesem Set. Das liegt daran, dazu kommen wir gleich, dass auch ein extra Set noch reingeflanscht worden ist. Und zwar gibt es
So
OTJ und
last
das.
minute.
Ja, so Last-Minute-Gefühl zumindest auf jeden Fall. Es gibt in den allen Magic-Karten haben unten links so ein 3-Set, so ein Kürzel mit 3 Buchstaben oder auch Zahlen mit drin, die im Prinzip das Set als Abkürzungssymbol haben, also als Kürzel einfach. Und es gibt das OTJ, das heißt quasi Hauptset, da sind alle Karten aus dem Hauptset drin. Dann gibt es OTC, OTC sind alle Commander-Karten, das sind die aus den Commander-Decks einfach. Dann gibt es noch OTP, jetzt weiß ich gerade nicht, ich glaube, das war das mit Breaking News, meine ich,
Genau.
Erweiterungssymbol. Das heißt, da sind Karten aus einem Bonus-Sheet und die wird man einmal pro Playbooster ziehen. Die sind einmal festgesetzt als Extra-Sheet, wie bei Wilds of Eldraine, diese Enchanting Tales.
Ja, und bei den, die sehen so ein bisschen aus wie so ein Zeitungsartikel.
Ja, genau, die sehen so aus wie ein
Daran
Zeitungsartikel.
erkennt man die auch.
Genau. Und dann gibt es noch ein Symbol, das ist quasi dieses reingeflanschte Set, das nennt sich Big, oder jetzt habe ich den Namen vergessen, von diesem Erweiterungssymbol, aber
Ob The Big
BIG.
heißt oder sowas?
Ja, ich weiß es nicht mehr, ich habe es tatsächlich, hätte es mir noch raussuchen können, aber wichtig ist auf jeden Fall, die sind relativ selten, diese Karten, und die gibt es nur jeden fünften Playbooster, so
The Big
in
Score.
Big Score war
So
es,
heißt es.
genau, danke dir. Und das sind Karten, die eigentlich in einem Set hätten sein müssen, das danach gekommen wäre, das wäre ein Epilog-Set-Style gewesen, wie March of the Machine, The Aftermath. Wir alle wissen, das Set kam überhaupt nicht gut an. Und das hat
Verstehe ich
auch.
gar nicht. Ich meine, du zahlst 5 € für einen 6-Karten-Booster, ist doch vollkommen fair.
Ja, das hat dann Wizards auch gemerkt, dass das überhaupt nicht gut ankam und haben quasi dieses Set komplett gecancelt, aber wollten die Karten trotzdem irgendwie rausbringen. Und deswegen gibt es jetzt Big. Und dann gibt es noch ein letztes Set-Symbol, das SPG. Das werdet ihr wahrscheinlich am wenigsten sehen. Das wird nur einmal alle 64 Playbooster drin sein. Also so alle 2 Displays wird man mal eins ziehen können. Das ist einfach eine kuratierte Liste von 10 Karten, die speziell sind von Special Guest. Also sind Reprints einfach aus vorigen Sets in Full Art. Genau, relativ verwirrend. Man kann von diesen 5 Setcodes Karten 4 aus Playboostern ziehen. Also im Pre-Release kann man quasi die aus dem Hauptset, aus dieser Erweiterung Breaking News, dann Big Score und diese Special Guest ziehen. Die Commander-Karten zieht man nur aus Collector-Boostern oder aus den Decks. Ja, sehr verwirrend, aber so muss es halt manchmal sein, ne?
Ja.
Ja,
die Leute genau. Müssen das kriegen, was sie brauchen.
Ja, genau. Ja, gut, dann haben wir eigentlich die wichtigsten Sachen vorweg besprochen. Dann können wir jetzt starten in die besten 10 Karten aus Outlaws von Thunder Junction. Und dann darfst du anfangen mit der ersten Karte, die du rausgesucht hast, Sebastian.
Ja, es ist zwar natürlich jetzt durch diese ganzen, ich sag mal, Bonus-Sheets, ne? Waren natürlich auch super viele Reprints mit drin. Ich habe mich jetzt ein bisschen mehr auf die neueren Karten fokussiert, weil wir wollen ja auch mit den neuen Karten spielen. Das ist ein Grand Abolisher, dass der gut ist, da braucht man nicht drüber reden.
Ja.
Von daher habe ich mich jetzt nur auf die neuen Karten beschränkt und würde euch gerne Akul den Reuelosen vorstellen. Der kostet 2 schwarze, 2 rote, ist eine 5-5, eine legendäre Kreatur, ein Skorpion, ein Drache und ein Räuber, also auch ein Outlaw. Fliegend, verursacht Trampelschaden und wir können 3 andere Kreaturen opfern und dann dürfen wir eine Kreaturenkarte von unserer Hand ins Spiel bringen. Diese Fähigkeit dürfen wir aber nur wie eine Hexerei und auch nur einmal pro Zug machen. Aber finde ich halt einfach so eine super Möglichkeit. Also es ist halt genau meine Farbe. Ich bin halt so ein leidenschaftlicher Junk-Spieler, also alles, was rot-schwarz-grün ist oder rot-grün, grün-schwarz, rot-schwarz, ist halt meins. Gerade so Rakdos ist voll meins. Und die Kreatur passt halt voll gut rein. Ne? Du opferst 3 kleine Dudes und bringst irgendwas Fieses, irgendwas Fettes von der Hand ins Spiel. Ne? Vielleicht auch einen bösen Eldrazi.
Oh ja.
Und der liegt dann da. Klar, du kriegst den Cast-Trigger nicht, aber da liegt trotzdem ein böser Eldrazi. Oder halt irgendein fetter Dämon oder ein dicker Drache, der dann eventuell sogar noch Eile hat und direkt angreifen kann. Ja. Also ich glaube, mit Akul kann man richtig böse Sachen machen. Gerade wenn du mit einem Deck spielst oder arbeitest, was generell viel dieser Aristocrat-Style hat, ne? Dass du auch noch davon profitierst, Kreaturen zu opfern.
Ja, ja, den finde ich auch lustig. Wie du sagst, vor allem, wenn man davon profitiert, noch so ein paar Leute drainen kann am Tisch, dann geht es noch Leben verloren und dann...
Ja, so ein Blood Artist oder sowas. Wunderbärchen.
Hätte man doch gleich noch einen Crime hinterher gemacht mit dem Blood Artist.
Nee, der zielt ja nicht an.
Doch, doch,
oder?
Target Player.
Doch, der zielt an.
Ja, ja.
Stimmt, das war der andere, der nicht anzielt, der drain alle. Der begeht kein Verbrechen,
nee,
weil der verteilt das gleichmäßig.
Genau, der andere macht es auf einen. Ja, ich finde die Karte auch ganz cool. Ich kann mir auch vorstellen, dass die in vielen Decks, die, wie du es schon sagst, in Junt-Farben ziemlich gut funktionieren kann. Einfach, wenn man genug Spielsteine auch hat, die man einfach wegopfern kann, die man nicht braucht, dann kann man irgendwas
Dickes ausprobieren. Ja, ich glaube, so der beste Commander oder einer der besten Commander, wo der geht, ist halt der Korvold. Weil du ziehst dann halt auch nochmal, also der Korvold selber kriegt dann noch 3 Counter und du ziehst noch 3 Karten. das heißt, du hast noch nicht mal Kartennachteil.
Ja.
Weil die 3 Kreaturen, die du quasi geopfert hast, das sind 3 Karten, die du nachziehst.
Ziehst du sogar bevor das resolved, oder? Ich glaube, du opferst dann 3 und dann gehen die Deiträger von Kobold auf den Stack und dann kriegst
du 3. Nee, also du musst die Ability muss erst zu Ende resolven, bevor. Nein, Quatsch.
Die geht auf den Stack, oder? Ich glaube, du opferst die dann und dann gehen die 3 Karten, ziehst 3 Karten und dann kannst du vielleicht noch was Geiles beiziehen, oder?
Genau, okay, du könntest dann rein theoretisch was von den Karten, die du durch Kobold nachgezogen hast, ins Spiel bringen.
Oh je, ich habe zum Glück schon lange keinen Kobold mehr gesehen.
ich könnte hier in den Schrank gucken, da wäre einer.
Ja, ich habe auch irgendwo noch einen Kobold rumfliegen, aber ja, sehr geil. Damit wird er richtig gut funktionieren. Dann, dann mache ich mal weiter mit meiner 5. Karte, die ich rausgesucht habe. Und das ist, ich baue ja ab und zu mal gerne Artisan-Decks, ne? Also einfach nur Karten mit Commons und Uncommons. Und bin immer auch so ein bisschen auf der Suche nach Karten, die vielleicht ganz spannend sein können. Und die fand ich jetzt ganz witzig, weil sie nicht Power Creep, also schon ein bisschen Power Creep macht, aber ich finde, sie macht halt eine Sache besser als eine Karte, die wir schon kennen. Und zwar gibt es Volldampf voraus oder Full Steam Ahead. Für 3 und 2 grüne eine Hexerei, die sagt, bis zum Ende des Zuges erhält jede Kreatur, die du kontrollierst, +2/+2, verursacht Trampelschaden und diese Kreatur kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Ja. Ich meine, es gibt natürlich sehr, sehr viele solche Overrun-Effekte in Grün, ne? Aber ich fand das halt ganz spannend, weil man da zusätzlich zum Trampelschaden noch sagen kann, du kannst nur eine Kreatur blocken pro, also mit einer Kreatur nur eine blocken. Du kannst nicht mit vielen auf eine gehen. Eine Karte, die mir vergleichsweise eingefallen ist, ist noch Niederreiten oder Overcome, was ich auch teilweise in Artisan-Decks spiele, macht das Gleiche, aber nicht diesen Extra-Effekt, dass diese Kreatur nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden kann. Und das finde ich eigentlich ganz witzig. Ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen, dass man das als Budget-Alternative gut spielen kann, oder?
Ja, auf alle Fälle. Und es ist auch ein gutes Beispiel für den Power-Creep, den wir haben. Es sind die gleichen Mana-Kosten, aber der Effekt ist halt deutlich besser, weil du einfach sagst, du Edge by Edge, du kannst mit einer Kreatur blocken.
Ja.
Ja, also Jumpen ist da nicht richtig. Ne? Also alles vor einen dicken vorschmeißen und was versuchen, tot zu blocken, das will nicht hinhauen.
Ja, deswegen fand ich das so lustig. Ich denk mal, es gibt ja wirklich viele in dem Bereich, natürlich auch seltene Karten, also Rares, die dann noch besser sind, aber ich finde die auf jeden Fall mal ganz lustig. Ich werde sie auf jeden Fall mal testen. Ja, sehr cool. Dann kommen wir schon zu der nächsten Karte.
Genau, wir bleiben unserer Linie ja treu, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und zwar habe ich ja jetzt nächstes mitgebracht, Rakdos Bandenbeitritt. Das ist für 3 generische Rot-Schwarz. Das ist eine legendäre Verzauberung. Wenn Rakdos Bandeneintritt ins Spiel kommt, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof mit 2 zusätzlichen 1/1-Marken ins Spiel zurück. Also schon mal ein ziemlich guter Reanimator-Spell. Hat aber noch die zweite Fähigkeit. Immer wenn eine legendäre Kreatur, die du kontrollierst, stirbt, fügt Rakdos Bandeneintritt einem Gegner deiner Wahl Schadenspunkte in höherer Stärke zu. Finde ich mega. Also nicht nur in einem normalen rot-schwarzen Deck, also in einem Joda-Deck, wo du nur legendäre Kreatur hast, ist die, glaube ich, richtig böse. Oder du spielst sie dieses Jagel- und Mutani-Deck, wo dein Commander schon mal... Oder mit Jagel und Mutani, die ja schon mal 18 Power hat, dann musst du die nur irgendwie opfern, dann schießt du mit einer 18 Schaden an den Kopf.
Ja, und dann wäre es am besten. Man opfert den mit so einer Art Flugstunde oder Flingen.
Und zum Beispiel.
Und opfert den Jagel und Mutani und darf dann in Höhe der Stärke dann Schaden schießen und nochmal durch den Effekt von Rakdos Bandenbeitritt. Dann gibt es 36 auf die Mütze.
Ja, besonders aber, wenn du dann mit Rakdos Banden Tritt, Jagel und Mutani aus dem Friedhof ins Spiel bringst, haben die 2/1/1-Marken. Das heißt, die haben eine 20 vorne. Und damit dann Fling sind das halt 40 Schaden.
Stimmt, das ist ein One-Shot, ja. Geil. Ja, ja, finde ich auch sehr cool. Vor allem, ich weiß gar nicht genau, ob das so gut geht. In Rakdos Flickern geht wahrscheinlich eher schlechter, aber man kann bestimmt irgendwie auch solche Effekte wieder aufs Spielfeld zurückbringen. Ich weiß gar nicht genau.
Ja, also... Als affiner Modern-Spieler, ich habe auch selber das Scam-Deck gespielt, da hast du ja halt auch diese, man nennt sie Scam-Effekte, wo du sagst, so, wenn die Kreatur in diesem Zug sterben würde, bringst du sie stattdessen mit einer 1/1-Marke wieder ins Spiel zurückgetappt oder sowas. Na, das heißt, du spielst dann Not Dead After All auf deine Kreatur, dann opferst du sie, dann triggert das Ding, der Gegner kriegt Schaden in Höhe oder Stärke, dann kommt sie wieder ins Spiel zurück.
Ja.
Wenn sie noch einen tollen ETB-Effekt hat, dann kriegst du den auch nochmal.
Ja, ja. Das, so kann ich es mir vor allem noch richtig gut vorstellen. Ja. Ich finde, das ist ja so, auch so ein Cycle, glaube ich, an diesen legendären Verzauberungen. Sind eigentlich alle relativ interessant.
Und wenn du mit Akul 3 legendäre Kreaturen opferst, machst du auch richtig dich Schaden.
Stimmt, da muss man sie reintun dann, ja. Das wäre sehr, sehr geil.
Ja, nein, also die Rakdos-Bandeneintritt ist für mich einfach ein super starker Reanimator-Spell. Sonst hast du für 5 Mana, hast du, Rise from the Grave, hieß die Karte so. Für 5 Mana kannst du eine Karte aus dem Friedhof ins Spiel bringen. Eine Kreatur. So, und jetzt hast du für 5 Mana, kriegst du eine Kreatur aus dem Friedhof ins Spiel mit 2/1/1-Countern. Und wenn der Kreatur stirbt, kannst du Schaden schießen. Also nochmal mehr Upside.
Ja. Ja, das ist ganz, das kann ich mir gut vorstellen, dass man damit viel Schabernack anstellen kann, auf jeden Fall. Ja, dann die nächste Karte, die ich mir rausgesucht habe, ist eine Karte, die ich eigentlich echt spannend finde. Und es wird von der Richtung ein bisschen mehr kommen. Und zwar ist es eine Ausrüstung. Heißt Schlüssel zum Tresorgewölbe oder The Key to the Vault. Für 1 und blau ein legendäres Artefakt, eben eine Ausrüstung, und sagt, immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, schaue dir entsprechend viele Karten oben von deiner Bibliothek an. Du kannst davon eine Nicht-Landkarte ins Exil schicken, lege den Rest in zufälliger Reihenfolge unter deine Bibliothek. Du kannst die ins Exil geschickte Karte wirken, ohne ihre Mana-Kosten zu bezahlen. Ausrüsten für 2 und blau. Ich bin immer noch dabei, mir ein Lara Croft-Deck zu bauen, was sich sehr stark auf legendäre Ausrüstungen fokussieren wird. Und ich finde das einfach genial dafür. Oder generell, wenn man irgendwie vor allem noch ein bisschen mit der Bibliothek manipulieren kann, viele große, fette Sachen theoretisch liegen haben kann, das einfach kostenlos wirken kann. Ich denke, die wird auf jeden Fall Spiel sehen. Was hältst du von der gerade?
Naja, also sie macht das, was viele Leute mögen. Sie cheatet Mana.
Ja.
Und du kannst ja deine Bibliothek, die obersten Karten der Bibliothek manipulieren. Und dann kannst du Sachen umsonst spielen. Und also das muss ja nicht irgendein 2-1er Flieger sein, der das Ding kriegt. Das kann halt auch mal eine 5-5 sein, mit und die fliegt oder unblockable ist oder sowas. Also da kann man schon Shenanigans mitmachen, ne?
Ja.
Irgendwelche extra Turnspells kopieren oder
Oh
casten,
ja.
das ist schon nicht schlecht.
Ja, wie gesagt, ich find die auch mega spannend. Ich meine, ich weiß gar nicht, wie stark die im Limited dann sein wird, weil die gibt ja keinerlei Stats. Das heißt, man muss es ja schon dann
Nein.
irgendwie an irgendwelchen Kreaturen equippen, die einigermaßen selber schon Stärke haben oder durch andere Equipments besser werden. Aber ich fand mir halt das wieder mal ein sehr lustiger Effekt. Wahrscheinlich kann man den auch wieder irgendwie brechen, wie gesagt, wenn man das manipuliert. Oder es gibt auch den Tutoren, die auf die Bibliothek drauflegen, so ein Vampiric Tutor oder so. Dann wirkt
Zum
sein Zauber
Beispiel.
sofort.
Und die
Ja.
sind ja meistens auch alle Instant Speed.
Ja.
Das heißt, du kannst erst noch gucken, ob deine Karte connected oder nicht.
Ja, kann man wahrscheinlich sehr böse benutzen, tatsächlich, ja. Ja. Ja, war meine vierte Karte. Jetzt kommen wir mal zu deiner dritten.
Ja, diesmal nicht in Rot, aber Schwarz ist trotzdem mit dabei. Wir sind bei Vraska, die Meuchlerin. Ein generisches, ein grünes, ein schwarzes. 3-3 mit Todesberührung, eine Gorgo-Assassine, also durch den Assassinen-Kreaturentyp auch wieder ein Outlaw. Immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, stirbt, kannst du ein generisches bezahlen. Falls du dies tust, bringen sie unter deiner Kontrolle getappt ins Spiel zurück. Sie ist ein Schatzartefakt mit Tappen, obwohl dieses Artefakt erzeugt einen Mana einer beliebigen Farbe und verliert alle anderen Kartentypen. Mein Gedanke damit war, böse Kreaturen bei meinem Gegner abzuräumen, die lustige passive Fähigkeiten haben und sie einfach so random als Treasure-Token bei mir hinzulegen. Bestes Beispiel ist, glaube ich, Sheodred the Apocalypse. Ich habe dann
Oh
einfach so
ja.
einen Sheodred-Treasure-Token, der mir immer 2 Leben gibt, wenn ich eine Karte ziehe, und du verlierst 2 Leben, wenn du eine Karte ziehst. Und es ist einfacher, im Commander, sag ich mal, mit einer Sheodred zu interagieren, als mit meinem Treasure-Token.
Das stimmt, ja.
Und
Ich
ich
sehe.
glaube, es gibt einige Kreaturen im Commander, die böse passive Fähigkeiten haben. Eine Elesh Norn, Mutter der Maschinen, die meine ETB-Trigger verdoppelt und deine abstellt als Treasure-Token, ist ja auch echt fies.
Das stimmt, ja. Ich
Ne?
es
Und
gab ja.
ja, das war halt so mein Gedanke zu der Vraska, dass ich mir halt dann die bösen Kreaturen meiner Gegner als Treasure-Token hinlege.
Ja, es gab ja schon eine ähnliche Karte mit Kankra oder Shelob aus dem Herr der Ringe-Set, was quasi Speisespielsteine draus gemacht hat. Jetzt haben wir eine, die quasi Artefaktspielsteine draus macht. Einziger Nachteil, finde ich, ist bei der Karte wirklich für Spelltable ist die nicht so gut geeignet, weil man die Karten ja theoretisch nicht vom Spielleiter einfach
Das
nehmen kann.
stimmt.
Ne? Das ist der
Ja,
einzige Nachteil.
und sie haben natürlich auch den Vorteil, die Karten gehen halt nicht in den Friedhof des Gegners, sondern sie
Stimmt.
kommen halt als Treasure-Token unter meiner Kontrolle ins Spiel.
Das stimmt, ja. Ah. Vorteil ist natürlich an der Stelle, darf man nicht vergessen, dass sie trotzdem den Die-Trigger bekommen, wenn ich es richtig sehe. Wenn sie stirbt, kannst du eins bezahlen.
Genau.
Das heißt, sie bekommen ihren Die-Trigger. Aber vielleicht wird es nicht ganz so viel Hass ausfüllen, ausführen
Wenn
bei
sie
Leuten.
Die-Trigger haben, aber wenn sie
Ja.
ETB-Trigger haben, dann kriege ich die. Also eine
Dann.
Atraxa zum Beispiel, dann darf ich mir die obersten 10 Karten meiner Bibliothek angucken und
Ja.
dann keine Ahnung, wie viele Karten davon auf die Hand nehmen. Also.
Dann ist der Hass doch wieder
Ja, doch, das kriegen wir schon hin.
da. Das kriegen wir schon hin. Wie kann man noch mehr Hass machen? Ich komme mal zu meiner nächsten Karte. Wenn ein Lotus im Namen ist, in dem Big Score Set, ist eine Karte, die heißt Lotus Ring. Für 3 Mana ist das ein Artefakt, eine Ausrüstung, ist unzerstörbar und sagt, die ausgerüstete Kreatur erhält +3/+3 und hat Wachsamkeit und Tappen, opfere diese Kreatur, erzeuge 3 Mana genau einer beliebigen Farbe. Ausrüsten für 3. Das ist so, ich habe die Karte gelesen, dachte mir so, boah, die schaut schon so aus, dass man die irgendwie brechen kann. irgendwie, die wirkt schon so, man kann irgendwas tun. Und ja, kann man auch. Und zwar beispielsweise mit inbrünstiger Champion oder Fervent Champion kann man das machen. Der kostet ein rotes, ist eine Kreatur, Mensch, Ritter, hat Erstschlag, Eile. Immer wenn er angreift, dann erhält ein anderer angreifender Ritter deiner Wahl, den du kontrollierst, plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Das soll egal sein. Aber ausrüstende Fähigkeiten, die du aktivierst und die den inbrünstigen Champion als Ziel haben, kosten beim Aktivieren 3 weniger. Wie viel kostet das Ausrüsten? 3. Das heißt, man kann es kostenlos an ihn selber equippen. Und da gibt es noch eine schöne Karte aus Kaltheim, den Call der Schmiedemeister. Für Rot und Weiß, legendäre Kreatur, Zwergkrieger hat 2-2 und immer wenn eine andere Nichtspielsteinkreatur, die du kontrollierst, stirbt und falls sie verzaubert oder ausgerüstet war, bringe sie auf die Hand ihres Besitzers zurück. Der zweite Teil ist gar nicht mehr so wichtig, dass Kreaturenspielsteine, die du kontrollierst und die verzaubert und oder ausgerüstet sind, plus 1 erhalten. Denn damit hat man dann eine Infinite-Mana-Kombo. Tatsächlich. Beziehungsweise, ja. Oder muss die. Die Kreatur hat Eile, genau, deswegen kannst du es machen, ja. Ja, es gibt bestimmt noch zig andere Möglichkeiten, die gerade zu brechen. Was hältst du von dem Lotusring?
Naja, es ist halt ein unzerstörbarer Ring. Also, das ist dann schon der zweite unzerstörbare Ring, der, glaube ich, das Format so ein bisschen auf den Kopf stellt. Der eine Ring, ja, ist
Ja.
auch Fluch und Segen zugleich. Mal gucken, wie der Lotusring wird. Ist auf jeden Fall ein wunderschönes Artwork, das muss man dazu sagen.
Ja.
Ansonsten an sich scheint er relativ fair zu sein. Du musst 3 Mana bezahlen, um 3 Mana zu generieren. Das passt schon, ne?
Ja.
Auch dass die Kreatur +3/+3 in Wachsamkeit kriegt, das passt auch. Du kannst erst angreifen, dann kannst du sie opfern für Mana. Gut, wenn du dann Möglichkeiten hast, und die hast du in Rot und Weiß zur Genüge, um Ausrüstungskosten zu cheaten,
Ja.
dann kann die Karte halt echt böse werden. Gerade wie du schon gesagt hast, du hast die Kombo beschrieben, ne? Dann brauchst du einfach nur irgendeinen Payout, einen Fireball oder sowas, dann hast du das Spiel gewonnen.
Ja. Ja, ich glaube, ich muss die Karte haben, einfach weil ein schöner Ring drauf ist, der mir gut
Ja,
gefällt.
meine Tutoren gibt es auch genug für dafür,
Stimmt.
Artefakt-Tutoren,
Ja.
beziehungsweise Equipment-Tutoren.
Da gibt es echt genug. Ja. Ja, ich denke auch, ich glaube, dass jetzt nicht jetzt Formate brechen wird oder so, aber ich glaube, man kann damit viel Schabernack anstellen. Und wie gesagt, alleine wenn man die Stats betrachtet, ne, 3-3 und Wachsamkeit ist ja auch schon mal nicht schlecht. Also das
Ja.
mal so. Also von daher ist es auch an sich ein gutes Equipment, aber ja.
Ja, aber ich meine, gut, das Ding kostet 3 Mana zum Ausspielen, es kostet
Genau.
3 Mana zum Ausrüsten, in der Regel. Also du hast schon so ein bisschen, was du investieren musst, dann darfst du auch ein bisschen was raushaben am Ende.
Ja, das stimmt, ja. Ja, sehr schön. Dann kommen wir zu deiner zweiten Karte.
Genau, das ist die Obenfahrtreise. 3 generische, ein grünes, eine Verzauberung, ist auch aus dem Big Set. Also Big Score, dem Bonus-Bonus-Sheet.
Genau.
Und wenn die Obenfahrtreise ins Spiel kommt, suchst du in der Bibliothek nach bis zu 5 Länderkarten mit unterschiedlichen Namen, schicke sie ins Exil und mische danach. Zu Beginn deines Endsegments bestimmst du per Zufall eine der von der Obenfahrtreise ins Exil geschickten Karten und bringe sie getappt ins Spiel. Liest sich so, glaube ich, im ersten Blick so ein bisschen, ja, ist okay, kann man machen. Ich finde es aber ziemlich cool, weil du für 4 Mana 5 Runden lang kontinuierlichen Ramp hast. Also du ziehst ja auch 5 Länder auf einmal aus dem Deck raus. Das heißt, verbesserst marginal deine Chancen, keine Länder zu ziehen, sondern Gas von oben nachzuziehen. Und sorgst aber dafür, dass du in den nächsten 5 Turns auch deine Landdrops triffst. Gerade in einem Landfall-Deck ist das auch nicht schlecht, weil du noch zusätzliche Landdrops hast. Ja, von daher. Und das sind halt auch Länder, die sind im Exil, die kommen aus dem Exil ins Spiel. Und können dann eventuell nicht, wenn der Gegner irgendwas Fieses spielt, so, ja, hier, schmeiß mal 3 Karten ab, dass du dann deine Länder, die du gerade rausgesucht hast, wieder abschmeißen musst.
Stimmt, ja. Ich sehe einen großen Vorteil mit der Karte auch, dass es nicht Standardlandtypen sein müssen. Es sind irgendwelche Länder. Du kannst ja
Stimmt.
ein Field of the
Ja.
Dead, ein was weiß ich alles raussuchen. Also das finde ich schon krass.
Ja.
Nachteil ist natürlich, man muss ein bisschen aufpassen, was man sich alles da rauslegt, weil wenn man diese Verzauberung zerstört, sind die dann da komplett weg.
Das stimmt. Das ist ein großer Nachteil.
Ja, aber ja, ich sag mal so, wenn man sich anfängt, sich da die, weiß nicht, die ganzen Geierskrädel rauszulegen, dann wird es wahrscheinlich nicht passieren, denke ich mal. Aber ja, zumindest in dem Zug, wo man spielt, wird es wahrscheinlich auf jeden Fall triggern.
Ja.
Und später dann muss man schauen. Aber ich finde die auch witzig. Ich habe mir auch schon gedacht, wenn alle Länder dann kommen und das keiner wegmacht, dann. Ja, dann.
Ja, man muss halt aufpassen, man darf halt nicht zu gierig sein, ne? Also wenn man wirklich sagt so, ich suche mir mein Cradle raus, also Froskis, man hat eins. Ja. Oder Klassiker ist halt eigentlich sowas wie Valakut oder Field of the Dead.
Genau.
Ne, dass man sich die halt raussucht, wenn da so ein Field of the Dead liegt oder ein Buyuka-Bock, was den Friedhof von einem Gegner ins Exil schickt. Und ja, der Gegner mit dem dicken Friedhof sieht das kommen, ja, der wird das Ding entsorgen. Also ja, ist man, glaube ich, ja, so vorsichtig, sag ich jetzt mal, dass man einfach hingeht und sagt so, man legt sich sein Scryland dahin, man legt sich sein Surveyland dahin, vielleicht noch ein oder zwei Basics noch mit dazu. Also, dass du kontinuierlich deine Länder hast, aber dass es dir eventuell auch nicht wehtut, wenn das Ding dann doch weg sein sollte.
Ja.
Die bösen Länder lässt du dann halt lieber im Deck.
Und wenn
bei dem Ding sind die Karten halt offen. Der Gegner sieht es ja. Genau. Weil du durchsuchst dein Deck nach Länder und das machst du dann immer offen, weil du ja deinem Gegner zeigen musst, so ja, hier sind meine 5 Länderkarten oder bis zu 5 Länderkarten und die haben alle unterschiedliche Namen. Das heißt, die Gegner sehen und wissen, was du dir rausgesucht hast.
Ja, ja.
Musst und du halt strategisch gut arbeiten.
Oder du brauchst dieses eine dann unbedingt und suchst dir nur eins raus und hast das dann halt vielleicht.
Das geht auch.
Das geht auch.
Aber dann ist Sylvan Scrying klar besser.
Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja, sehr schöne Karte. Bei mir geht's weiter wieder mit einer weiteren Ausrüstung. Ich habe gesagt, ich bleibe dem Thema treu. Und zwar ein sehr, sehr spannendes Equipment, denn ich dachte, dieser Cycle wäre eigentlich abgeschlossen gewesen. Und zwar geht es um Schwert aus Wohlstand und Macht oder Sword of Wealth and Power. Das Artefaktausrüstung und sagt, die ausgerüstete Kreatur hält +2/+2 und hat Schutz vor Spontanzaubern und vor Hexereien. Und immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spieler Kampfschaden zufügt, erzeuge einen Schatzspielstein. Wenn du das nächste Mal in dem Zug einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirkst, kopiere jeden Zauberspruch. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Ausrüsten für 2. Ich finde die Karte irgendwie ziemlich, ziemlich cool. Weil, klar ist natürlich schon, bei den anderen Schwertern, die wir so kennen, die geben immer Schutz vor einer Farbe oder vor 2 Farben besser gesagt. Das hier gibt jetzt keinen Schutz, heißt, dadurch würde man jetzt nicht unbedingt besser bei einem Gegner durchkommen. Allerdings sind die meisten Möglichkeiten, Removals zu spielen, immer irgendwie spontan Sauberhexereien. Zumindest so das, was ich am häufigsten sehe, Swords to Plowshares oder selbst von einem Blasphemous Act hätte man dann Schutz, weil der Blasphemous Act macht Schaden und der Schaden würde verhindert werden, weil das ja eine Hexerei ist, so verstehe ich es zumindest.
Mhm.
Finde ich mega spannend. Und dann noch die Möglichkeit, um noch zu rampen, weil der macht ja einen Schatz an sich. Das kann ja auch wieder Artefakt-Synergien sein oder wie auch immer. Und dann noch ein spontaner oder Hexerei zu kopieren, einfach so. Finde ich ziemlich bonkers. Was hältst du von der?
Also die Upside ist schon groß, allein das Kopieren von Spontanzauber und Hexereien. Dadurch, dass aber dieser Schutz vor, ich sage mal, Blau und Grün wegfällt, wie bei dem Sword of Body and Mind oder Fire and Ice, Rot und Blau, hast du es auch schwerer, beim Gegner zu connecten.
Ja, genau.
Ne, weil jeder 1-1 kann dich jumpen, es sei denn, du hast halt noch irgendwas wie Trample oder Flugfähigkeit oder sowas. Dann ist es wiederum halt ziemlich gut.
Ja.
Aber wenn du ein Deck hast, was so eine Synergie mit Treasure Token hat, dann musst du nicht durchkommen, weil du hast eh deine Treasure Token. Ich glaube, die Stärke des Schwertes steckt nur bedingt in Schutz vor Spontanzauber und Hexereien. So, ja, Instant Speed Removal haut nicht hin, Sword to Plowshare, Pass to Exile, das funktioniert alles nicht. Aber die Stärke ist halt wirklich, das nächste Mal, wenn du einen Spontanzauber und Hexerei wirkst, kopierst du das Ding. Das ist halt einfach, was die Karte so richtig stark macht. Wieder halt auch wie mit dem blauen Artefakt, wenn es halt ein extra Turn-Spell ist, dann tut's halt echt weh.
Das ist richtig weh, das stimmt. Ja, du hast natürlich recht, man kommt nicht besser durch. Ich kann mir das vorstellen in eher so Spellslinger-mäßigen Decks und vielleicht haben die dann auch eher Flieger und Evasion oder so, dann könnte ich es mir schon fast vorstellen. Und man hat halt, ich finde es halt spannend, dass man Schutz vor Spontanzauber der Hexereien hat. Das habe ich jetzt noch nicht so oft gesehen tatsächlich und in Commander zumindest ist die häufigste Methode, wie Kreaturen den das Spielfeld verlassen müssen durch irgendwelche Single-Target-Removals oder Board-Wipes vielleicht. Gegen Board-Wipes hilft es halt meistens nicht, weil meistens ist dann zerstöre alle Kreaturen, dann ist es trotzdem weg.
Aber die Kreatur hat Schutz vor Crimes.
Stimmt. Die ist verbrecherisch gesehen sehr gut dastehend, ja.
Das an ihr kann kein Verbrechen verübt werden.
Zumindest nicht von spontan so einer Hexerei. Wenn es irgendwie eine Kreatur ist, die kämpft. Oh nee, die aktiv kämpfen lässt, da gibt es so eine, glaube ich, ne? Der,
das stimmt. Das geht.
Dann ist es trotzdem wieder möglich. Ja. Sehr gut. Jetzt kommen wir zu deinem ersten Pick. Ich bin gespannt. Hau raus.
Boah, das war richtig schwer. Ich habe mich jetzt nicht für eine Karte entschieden, sondern ich habe mich für einen Cycle entschieden. Und zwar ist es der, ich nenne jetzt mal den Spree-Cycle oder den Axis-Cycle. Ich finde diesen Axis-Cycle einfach mega gut, weil du hast zu Beginn des Spiels hast du eine günstige Karte mit einem guten Effekt. Und je länger das Spiel andauert, je mehr Länder du hast, je mehr Mana du generieren kannst, umso besser werden diese Spells. Einfach, ich nehme jetzt einfach mal den schwarzen, den Angstrausch. Kostet generell die Basis-Mana-Kosten, sage ich jetzt mal, sind ein beliebiges, also ein generisches und doppelschwarz, also 3 Mana. Wenn wir noch ein Mana mehr bezahlen, dann ein Gegner unserer Wahl opfert die Hälfte der Kreaturen, die er kontrolliert, aufgerundet. Wenn wir 2 Mana mehr bezahlen, dann ein Gegner unserer Wahl wirft die Hälfte der Karten aus seiner Hand ab, aufgerundet. Und wenn wir nochmal 2 Mana mehr bezahlen, ein Gegner unserer Wahl verliert die Hälfte seiner Lebenspunkte, auch aufgerundet. Na, das heißt, für 4 Mana opfert unser Gegner, keine Ahnung, 4 von 7 Kreaturen. Oder für 5 Mana muss er 4 von 7 Handkarten abschmeißen. Und für 5 Mana verliert er halt, ich sag mal, 20 von 40 Lebenspunkte. Das ist halt schon echt böse. Letzteres gibt es halt auch einige Karten, die halt auch sagen, wenn dein Gegner Leben verliert, kriegst du so viel Leben. Oder am Ende des Zuges, wenn der Gegner voll Leben verloren hat, verliert er nochmal so viel Leben, hat er halt auch direkt das Spiel verloren. Ja. So eine Möglichkeit hast du halt auch. Und wenn du halt, wie gesagt, je weiter du im Spiel bist, je länger du drin bist, desto mehr kannst du aus diesen Karten rausholen. Und deswegen finde ich diesen Spree-Cycle oder diesen Axis-Cycle einfach richtig stark. Vor allen Dingen sind die auch, es gibt sowohl Hexereien, es gibt auch Spontanzauber davon und die gibt es halt in allen Farben. Das heißt, jeder hat Zugriff darauf. Das ist jetzt nicht wirklich so beschränkt auf nur 1 oder 2 Farben, sondern alle 5 Farben haben Zugriff auf diese Mechanik. Und das finde ich einfach super. Ja. Und deswegen ist das so für mich das nicht die tollste Karte im Set, sondern einfach die tollste Mechanik im Set. Und die einfach so viel Value erzeugen kann. Die ist im Anfang des Spiels sind die Karten gut und am Ende des Spiels sind die Karten noch besser.
Ja, ich finde den Cycle auch ziemlich gut. Beziehungsweise diese Mechanik an sich. Also für mich ist tatsächlich der Favorit die rote Karte von dem Set oder von dem Cycle. Das ist der große Eisenbahnraub. Also jetzt nicht meine Top 1, aber die wäre auch immer in der Liste gewesen. Die ist ein Spontanzauber für ein rotes und hat Access für 2 und rot. Enttappe alle Kreaturen, die du kontrollierst. Falls es eine Kampfphase ist, gibt es nach dieser Phase eine zusätzliche Kampfphase. Oder für 2 weitere Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +1/+0 und Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Und noch für ein weiteres rotes kann man sagen, bestimme einen Gegner deiner Wahl. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, jedem Spieler in diesem Zug Kampfschaden zufügt, erzeuge einen getappten Schatzspielstein. Fand ich auch ziemlich spannend. Also das, vor allem, das sieht man nicht so leicht kommen. Die meisten von diesen extra Turn-Spells sind meistens eher so in Hexereigeschwindigkeit. Das kann man dann einfach mal während des, wenn man angegriffen hat, dann einfach mal machen und nochmal raushauen. Ja. Also, ja.
Und was ich auch super finde, ist ein Spontanzauber, wie du gerade schon gesagt hast. Du kannst die halt auch defensiv einsetzen. Ja. In dem Zug des Gegners, der Gegner Fullswing greift dich an und du sagst so, ja, ich tapp mal 6 Mana, ich tapp mal 6 Sender, ich enttappe alle Kreaturen, die ich kontrolliere und meine Kreaturen kriegen +1/+0 einen Erstschlag und dann blocken wir jetzt.
Ja, das stimmt. Wobei man nicht vergessen darf, dann gibt es noch eine weitere Kampfphase. Ist das dann
für den Gegner? Also das ist nur, falls es deine Kampfphase ist.
Ach, okay, alles klar.
Ja.
Ja, ja.
Aber das, selbst wenn der Gegner noch eine kriegen würde, uns würde er nicht nochmal angreifen wollen.
Nee. Im Normalfall nicht, ja. Nee, finde ich auch sehr, sehr cool. Also da gab es einige sehr spannende Karten aus dem Cycle. Dann kommen wir jetzt zu meinem besten Pick, sage ich mal, aus dem ganzen Set. Und zwar ist es auch wieder aus dem Big Score. Also aus diesem Bonus besonderen extra Aftermath-Style-Sheet. Und zwar den Scheinbild-Synthetisierer oder Simulacrum-Synthesizer. Für 2 und blau ist ein Artefakt und sagt, wenn der Scheinbild-Synthetisierer ins Spiel kommt, wende Hellsicht 2 an. Immer, wenn ein anderes Artefakt mit Mana-Betrag 3 oder mehr unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge einen 0-0 farblosen Konstrukt-Artefakt-Kreaturenspielstein mit diese Kreatur erhält plus 1 für jedes Artefakt, das du kontrollierst. Ich spiele ja Pretty Glut. Ich glaube, das ist eine geile Karte für das Deck, weil er generell viele Artefakt-Kreaturen spielt. Aber mir ist eine besonders spannende Synergie eingefallen. Und zwar gibt es aus Dr. Who eine Karte, die richtig bonkers ist mit der zusammen. Und zwar Cyberman Schwadron. Die kostet 7 Mana, ist eine Artefakt-Kreatur Cyberman. War übrigens in meiner Top 10 aus dem Set. Eine 5-5 und sagt, nicht legendäre Artefakt-Kreaturen, die du kontrollierst, haben Myriade. Ich erkläre nochmal, was Myriade heißt. Denn das ist relevant. Immer wenn eine Kreatur mit Myriade angreift, kannst du für jeden Gegner außer dem verteidigenden Spieler einen Spielstein erzeugen, der eine Kopie der Kreatur ist. Er kommt getappt ins Spiel und jenen Gegner oder einen Planeswalker, den er kontrolliert, angreifen ins Spiel. Schicke die Spielsteine am Ende des Kampfes ins Exil. Das Witzige dabei ist, der Scheinbild-Synthetisierer sagt nicht, dass es ein oder mehrmals, also wenn ein oder mehrmals, oder dass nur einmal ausgeführt wird im Zug, oder dass es halt bei wenn mehrere kommen, nur einmal passiert, immer mit eins kommt. Wenn jetzt der Cyberman-Schwadron an sich angreifen würde, bekommt man zwei Kopien, zwei Gegner. Und dann würde man nochmal zwei von diesen Konstrukt-Artefakt-Kreaturen bekommen. Und wenn man dann angreift, den Zug da drauf, hat man eben die Möglichkeit, nochmal mehr zu eskalieren. Also ich glaube, das ist sehr lustig. Es gibt ja noch viele andere Kreaturen, die nicht legendäre Artefakt-Kreaturen sind. Eine Sharding-Sphinx, eine Splitter-Sphinx zum Beispiel, die dann nochmal kopiert wird. Die sagt immer, wenn eine Artefakt-Kreatur Kampfschaden zufügt, dann kriegt man einen 1-1 fliegenden Top da zum Beispiel und so Geschichten. Und wenn man die dann mehrmals hat, ach, ein Traum.
Da kann man, glaube ich, richtig viel mitmachen.
Ja, ich finde die so lustig, vor allem, weil diese Konstrukte sind eigentlich so die besten Spielstände, die ich mir machen könnte für Bodhi Glut an sich.
Weil die einfach, diese klassischen Constructs, ne?
Genau. Weil die halt sehr, sehr schnell sehr, sehr groß werden können in dem Deck. Und ja, das schreit einfach danach, dass ich es irgendwie mal ausprobieren muss. Ja. Finde ich sehr geil.
Wie heißt nochmal dieses eine Artefakt, wo du 5 Artefakte opfern musst für einen Extra-Turn?
Das ist der Time Thief, glaube ich, ne? Time Thief, meine ich. Ich habe es erst vorgestern gesehen, die Karte. Deswegen weiß ich es noch. Das war Time Thief oder so. Ich kann auch mal schauen. Aber die hat, glaube ich, schwarz dabei. Time Thief, sacrifice 5 artifacts, take an extra turn after this one. Aber stimmt, das könnte man damit noch kombinieren, wenn man in schwarz noch dabei hat oder so. Oder Grixis spielt oder was auch immer, dann könnte man ja böse, böse Dinge tun.
Ja, und Ursa oder
Ja,
es gibt so viele gute Esper Artifact Commander, wo man das mitmachen kann.
Ja. Kann hart eskalieren, auf jeden Fall, ja. Ja.
Kriegst auch für so einen Lotusring, kriegst du auch einen Construct, wenn du den spielst anschließend.
Das stimmt.
Oder für das Schwert, glaube ich, auch.
Ja, fürs Schwert auch, ja. Kostet auch 3. Ja. Wird Zeit, so entdeckt mit einem Synthetisierer zu bauen, würde ich sagen. Ja, sehr cool. Dann würde uns mal interessieren zum Abschluss, was ist eigentlich eure Lieblingskarte aus Outlaws of Thunder Junction? Habt ihr da schon eine gefunden? Habt ihr irgendwas gesehen, was euch eure Aufmerksamkeit schon genommen hat? Ja. Bei dir vielleicht schon?
Ja. Hat jetzt unbedingt nichts mit Spielstärke zu tun, sondern mich einfach das Artwork so mega angesprochen. Und zwar die Karte, die ich irgendwie total cool finde, ist Loot, der Schlüssel zu allem. Der hat so ein bisschen was von so einem kleinen Gremlin und ich liebe diesen Film. Das ist so ein Weihnachtsklassiker, der jedes Jahr läuft. Ja, das ist irgendwie, hat er es geschafft, so meine Lieblingskarte zu werden. Ist eine 1-2 für Grün, Blau und Rot. Ist eine legendäre Kreatur, Bestie Adliger, also kein Outlaw. Hat Abwehr 1 und zu Beginn deines Versorgungselements schickst du die obersten X Karten deiner Bibliothek ins Exil, wobei X gleich der Anzahl an Kartentypen unter den anderen Nicht-Land-Permanenten ist, die du kontrollierst. Du kannst jene Karten in diesem Zug spielen. Finde ich halt total spannend, ein Deck damit zu bauen, weil du darauf achten musst, dass du wirklich viele verschiedene Kartentypen hast. Du brauchst Kreaturen, Artefakte, Verzauberungen, Planeswalker, um dann wirklich seine Fähigkeit auch gut nutzen zu können.
Ja.
Um da den Value rauszuholen, den er generieren kann. Und es ist halt einfach eine super süße Karte.
Das stimmt. Ein weiterer Typ ist noch Schlacht.
Stimmt.
Battles,
die neuen. Stimmt, Battle, ja. Genau. Ja.
Dann könnte man auch
noch. Und Tribal, wenn man irgendwas mit Tribal hat, dann vielleicht auch noch.
Stimmt, oder
Kindred. Aber da gibt es ja gar nicht mehr so viel von.
Ja, das ist eine sehr süße Karte. Ich habe die auch gesehen und dachte mir, ja, da kann man bestimmt auch ein lustiges Deck drum rumbauen. Ja, Wahnsinn, jetzt sind wir schon am Ende der Folge, in der Endphase. Bevor wir darüber sprechen, wo man dich am besten finden kann, würde ich noch ein kleines Giveaway hier noch ankündigen. Und zwar habe ich jetzt, hat Manaentzug 1000 Abonnenten vor kurzem geknackt und möchte mich dafür herzlich bedanken. Es wird wahrscheinlich keine dedizierte 1000 Abo Videofolge geben oder so, aber ich dachte mir trotzdem, möchte ich den Meilenstein ein bisschen feiern. Und da bist du natürlich auch angehalten mitzumachen. Vielleicht kannst du den Return Giveaway gewinnen für Innistrad-In. Und zwar möchte ich ein Mord in Karloff Manor Blame Game Commander Deck verlosen. Das ist quasi das rot-weiße Deck und man kann sich aussuchen, ob man es in Rot, in Deutsch oder in Englisch haben möchte. Das darf sich dann derjenige oder diejenige, die gewinnt, das gerne aussuchen. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, den YouTube-Kanal Manaentzug abonnieren und in den Kommentaren einfach mal schreiben, was eine schöne Erfahrung ist, die ihr mit Magic gemacht habt. Es kann ein Commander-Spiel gewesen sein, es kann einfach ein Limited-Turnier gewesen sein, was ihr gewonnen habt oder einfach, dass ihr eure Freunde seht, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich habe Lust auf schöne, aufbauende Geschichten zu lesen. Deswegen, ja, würde mich das sehr freuen. Könnt ihr gewinnen. Das Gewinnspiel geht, wenn ihr es heute hört. Muss ich mein Handy zurate führen, nicht, dass ich jetzt die Aufnahme hier komplett sprenge. Ein bisschen unvorbereitet. Und zwar, ihr habt Zeit bis zum... Am 12. April kommt die Folge raus. Ihr habt bis zum 19. April 9 Uhr Zeit, das zu tun. Also abonnieren und kommentieren. Wenn ihr Bock drauf habt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ja, sehr schön. Dann... Sebastian, ich wollte mich erstmal herzlich bei dir bedanken, dass du heute die Zeit gefunden hast, heute hier mitzumachen, die besten Karten dir anzuschauen.
Ja, ich wollte mich auch bedanken für die Einladung, für die nette, dir auch nochmal alles Gute wünschen und herzlichen Glückwunsch zu deinem wirklichen Erfolg. 1000 Abonnenten auf YouTube ist halt schon echt eine Hausnummer. Von daher großen Respekt an der Stelle. Ja, eine Frage habe ich aber noch. 9 Uhr morgens oder 9 Uhr abends?
9 Uhr morgens, dankeschön. Ja, also ja. 900 quasi, genau.
Ja.
Also AM. Eine Woche. AM, genau. Ja. Zum Zeitpunkt, wenn ihr es hört, das ist dann quasi ja nächste Woche und dann habt ihr eine Woche Zeit, das zu machen, genau. Ja, sehr, sehr schön. Und jetzt wird es natürlich alle sehr interessieren, Sebastian, wo findet man dich, beziehungsweise wo findet man euch in Innistrad-In, damit die Leute mal reinhören können?
Ja, wenn ihr uns hören wollt, findet ihr uns auf Spotify unter Innistrad-In. Ihr findet uns auch bei YouTube unter Innistrad-In. Und auch zwischendurch mal auf Twitter sind wir auch unterwegs. Also vermehrt ich.
Ja.
Das ist so mein Aufgabengebiet. Niklas ist dann immer so der Techniker, der die Folgen schneidet und hochlädt und sowas alles. Und wir machen nicht nur die Podcast-Episoden, sondern auch zwischendurch mal so ein paar, ja, Unboxings, Arena-Gameplays und die findet man dann auch auf YouTube.
Ja, sehr schön. Und ihr findet sie natürlich auch in der Videobeschreibung, da werde ich euch auch verlinken, damit man das schneller hinfinden kann. Und natürlich auch in Spotify in den Shownotes könnt ihr gerne reinschauen. Ja, dann wie gesagt nochmal vielen lieben Dank, Sebastian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, heute die Top 10 Karten anzuschauen.
Ja, auf alle Fälle, war super.
Ja, und dann bleibt auch nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche euch allen noch ein schönes Wochenende und vor allem ganz viel Spaß beim Commander-Spiel. Musik